Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Grimmcast. Wir sind die Gebrüder Grimmig. Mein Name ist Chris McFly und neben mir sitzt mein sehr geschätzter Kollege namens
Neo 2.0. Yeah.
The Beekeeper aus dem Jahr 2024. FSK 18.
Find Echt?
Okay. Finde ich übertrieben. Ich hätte 16 gesagt, wäre vollkommen ausreichend.
Ja, meiner hätte ich Meinung auch gesagt. Nach. 18 ist jetzt
so
auch
hart. Ich habe den zum ersten Mal gesehen. Mhm. Habe im Vorfeld irgendwo wahrgenommen oder hier und da wahrgenommen, dass gesagt wurde, dass der so hart sein soll und so, fand ich jetzt nicht. Aber vielleicht sind wir auch nur mega abgestumpft. Ja. Das kann auch sein. Für mich ist es ein 16er Film.
Ja.
Aber was weiß ich schon, ich bin nur ein dummer Hauptschüler. Regie geführt hat der gute David Ayer, ist jetzt auch kein Überregisseur. Kennt man zum Beispiel von Fast and the Furious und Suicide Squad.
Aha, okay.
Also hat auf jeden Fall auch schon namhafte Filme gemacht, aber ist jetzt auch kein großer Regisseur, würde ich behaupten. Deine Legacy mit Bienen.
Also Bienen, so also, schon nice Tiere.
Als Volk. Darf man das sagen noch? Bienenvolk oder ist das schon rechtsextrem? Bienenbundgesellschaft.
So.
Besser?
Vereinigung.
Besser?
Ja.
Ja.
Naja, also wie gesagt, Bienen nice Tiere. Bei dir?
Bienen, ich mag Insekten nicht. So Bienen sind halt schon nützlich und wichtig und richtig und wichtig, dass es die gibt. Aber ich bin jetzt nicht so der Insektenfan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ein bisschen Angst vor denen.
Also als Nutztiere akzeptiert?
Auf jeden Fall akzeptiert. Solange sie Dinge machen, solange sie leckeren Honig produzieren. nee, deine Jason Statham Legacy natürlich. Ist ja der neue, hab ich das gesagt, der neue Jason Statham Action-Kracher ist es.
Absolut, für mich absoluter Action-Movie-Star.
Aber richtiger Movie-Star.
Richtiger so. Movie-Star. Movie-Movie-Star. Ja.
Ist der für dich A-Liga? Also du hast ja gesagt, Wesley Snipes ist für dich so einer der Besten auf jeden Fall.
Ja, für mich mein Empfinden findet er ein bisschen später statt.
Ja, klar, ist auch so.
Ja. Aber auf jeden Fall A-Liga, ja.
A-Liga?
Ja, safe.
Für mich weiß ich nicht, ich würde ihn auf keinen Fall, also für mich A-Liga ist ja Van Damme, Schwarzenegger und Jackie Chan und wer noch? Sly. Mhm. Die üblichen Verdächtigen halt. Und selbst Wesley Snipes würde ich nicht in die A-Liga der Action-Movie-Stars rein. Das Thema hatten wir ja auch schon. Jason Statham würde ich insgesamt auch nochmal etwas schwächer als Wesley Snipes. Also Wesley Snipes, weil er halt ist insgesamt ein krasser Schauspieler. Statham würde ich nochmal ein bisschen schwächer einstufen.
Echt?
Aber ich mag den schon auch. Ich finde den sympathisch. Cooler Dude auf jeden Fall.
Feier halt auch diesen Charakter wieder wahrscheinlich. Deswegen für mich auch in der A-Liga.
Ja, ja. Hat auf jeden Fall die gleiche Frisur wie ich. Das macht ihn sympathisch. Ist auch ähnlich maskulin.
Ja.
Fast so maskulin wie ich.
Ja.
Das macht ihn auf jeden Fall sympathisch. Aber ja, keine Ahnung. Also der hat schon ein paar geile Dinger gemacht. So
auf jeden Fall. Ja. Transporter.
Transporter, auch Crank.
Crank.
Geile Nummer. Der Beekeeper.
Der Beekeeper. Beginnt auf einem Grundstück. Man sieht eine ältere Dame.
Ja.
Die da alleine zu wohnen scheint.
Ja.
Und sie hat einen ominösen Nachbarn.
Den Beekeeper.
Der wohl Bienen züchtet.
Keept.
Er keeps real.
Keep die Bienen, Alter.
Er keeps die Bienen richtig real. Er nimmt das auch sehr ernst, seine Bienenzüchtertätigkeit.
Wirklich ernst. Er identifiziert sich komplett damit.
Ja. Und ja, man bekommt ein kurzes Einblick in das Verhältnis. Es ist eine Nachbarschaft.
Ja.
Sie kümmert sich um ihn. Er ist alleinstehend. Sie ist alleinstehend. Ja.
Mäßig.
Genau.
Er mag sie halt auf jeden Fall, ne? Sagt irgendwie auch, sie sind der einzige Mensch, der sich jemals um mich gekümmert hat, auf die Art.
Und dann war das, glaube ich, auch bei ihr, wo dieses Hornissennest in der Scheune war. War das ihre Scheune?
Ich glaube schon, ja. Das ist so wird er eingeführt sozusagen als Charakter. Er räuchert die Hornissen aus, um den Bienenstock zu bewahren.
Aber auch schon spektakulär, wie er es macht.
Auf jeden Fall. Also ganz kurz, Hornissen sind ja so die natürlichen, sind die Fressfeinde. Sie fressen Bienen und deswegen,
macht das da. Er mag das nicht. Und er holt da ganz routiniert diesen Hornissenstock in einer Tüte runter, trägt diese Tüte in eine andere Scheune, nimmt eine Neon-Leuchtstoffröhre, schiebt die rein.
Neo-Röhre?
Eine Neon.
Ach so.
Ja. Okay. Schiebt die rein,
ja.
Macht sie kaputt und gibt Spannung drauf per Elektroschock oder so. Mhm. Also killt die schon sehr spektakulär.
Richtiger Elektroschocker.
So
zeigt auf jeden Fall schon mal, deutet schon mal seinen Killskill an.
Ja, auf jeden Fall. Sehr kreativ, der Mann.
Warum? Was um alles in der Welt treibt diesen doch recht zurückgezogen und friedlich lebenden Bienenzüchter dazu, zum Massenmörder zu werden?
Ich denke, der Ursprung liegt schon gleich in der kommenden Szene. Mhm. Man sieht die alte Dame am Tisch sitzen und sie hat wohl Probleme mit ihrem Computer und wendet sich da an einen ominösen Online-Service, also ein klassischer Scam, und ruft dort an und wird halt überlistet, gibt ihr Passwort raus, beziehungsweise muss ihr Passwort eingeben, um eine Überweisung zu tätigen.
Sie wird abgezogen.
Der übliche Schnack.
So.
Und das kommt dann dazu, dass in der nächsten Szene der Beekeeper in ihr Haus geht, den Rauchmelder ausmacht und man sieht dann schon eine Pistole und Blut am Boden und dann wird er von der Tochter von hinten überrascht, die wohl beim FBI arbeitet.
Ja.
Und ihre Mutter besuchen kommt.
Genau so. Sie denkt natürlich erstmal, er hat sie getötet.
Genau.
Also krass, ne? Also überhaupt so, dass sie dann Selbstmord begeht. Also sie redet auch nicht mit dem Beekeeper darüber oder so. Sie begeht einfach Selbstmord. So sind es irgendwie, wie viel? 20.000 sind weg?
Ne, 2 Millionen.
Nein. Also ihr persönliche, 50.000, glaube ich, war es, ihr persönliches, was sie hat. Und diese 2 Millionen oder was das ist so von Stiftungs...
Es waren so Art Fonds, auch ihre Pension war mit dran.
Alles.
Ihre Rente, ihre,
auf jeden Fall alles
angespartes, alles, so. Ja.
Lohnt sich nicht mal zu leben, so mäßig.
Wird verhaftet.
Aber
genau, so lernt er auch die Tochter kennen, eben unter diesen Umständen.
Stellt sich aber recht schnell heraus, er hat nichts getan. Er hat ja auch wirklich nichts getan.
Genau.
Wird wieder freigelassen.
Ja, dann sieht man in der Szene, wie er telefoniert. Und da sieht man schon, dass er anders ist, als er zu scheinen scheint. Also nicht nur ein einfacher Bienenzüchter, sondern er hat Kontakte in die Regierung,
was auch immer. Wird nicht genau geklärt, aber irgend so eine Behörde, die halt einfach an Informationen kommen. Also irgendwas ist da auf jeden Fall im Busch. Er ist kein normaler Bienenzüchter.
So, und er versucht dann quasi die Verantwortlichen ausfindig zu machen, die für den Scam verantwortlich sind. Dann kommen wir eigentlich schon zu der Szene, wo er zum Callcenter fährt, aussteigt.
Starke Szene.
Ja.
Richtig starke Szene, finde ich.
Mit Cappy. 2 Kanister Benzin in der Hand, sich noch kurz mit dem Sicherheitsdienst unterhält, die ihn nicht reinlassen wollen, macht er dann auch einen ziemlich kurzen Prozess.
Er macht es dann immer so auch, er fragt immer jeden, wissen Sie, für wen Sie arbeiten, so auf die Moralschiene, so wissen Sie, was Sie da tun und so,
genau.
Die Schwächsten beklauen und Ding. Finde ich auch irgendwie sympathisch, so dieses immer so erst darauf hinweisen, was die eigentlich, wissen Sie eigentlich, was die da machen, und wenn dann so diese Trotzhaltung kommt, dann so, ja, jetzt hast du es verdient, du Stück Scheiße, so mäßig. Geil.
Ja, gut. Er haut dann Sicherheitsdienst um, haut dann ein paar Mitarbeiter aufs Maul.
Er haut jeden aufs Maul,
verschüttet das Benzin, bringt dann irgendwie einen Zünder an, nimmt sich noch den Kopf der Bande, richtet ein paar mahnende Worte an ihn.
Ich habe mich tatsächlich, muss ich ganz ehrlich, wobei, bin mir nicht sicher, ob ich das sagen soll, wobei, fuck it, wir sind die Gebrüder Grimmig und nicht die Gebrüder Gave. Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt bei dieser Brandstift Situation so. Ich habe ja auch mal was abgefackelt.
Aha.
Weißt du das nicht?
Irgendwas, aber ich glaube, ich habe es verdrängt.
ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, Alter.
Na, versuch's halt zu umschreiben.
Fucking Kindergarten. Es waren keine Kinder drin, okay? Es war einfach, ich war selber noch ein behindertes Kind so und hab halt geraucht und Ding und gezündelt und dann...
Ist halt passiert, was manchmal so passiert.
So, es ist niemand zu Schaden gekommen. Keine Ahnung warum, aber das ist mir da so. Ich habe
in der Szene quasi
Nostalgie.
Ja, verstehe.
Pure Nostalgie.
Also dieser ganze Laden in die Luft geflogen ist.
Ich wurde aber erwischt.
Ja. Okay.
Also der ist nicht in die Luft geflogen, aber also der Kindergarten.
Nein, ich meine, die Szene hat dich aber daran erinnert.
Ach so, okay.
Dann bekommt man.
Aber die haben es verdient. Also der Kindergarten hat es nicht verdient, aber die haben es verdient, dass er alles abfackelt.
Scammer haben es auf jeden Fall verdient.
Richtige Bastarde.
So, man bekommt dann auch kurz einen Einblick in diese Machtstrukturen. Dieser Head dieser Scambande hat dann mit den nächstgrößeren telefoniert, der wiederum unter dem Schutz eines Ex-CIA-Mitarbeiters ist.
So.
Ja.
Richtiger Ex-CIA-Mitarbeiter.
Der Ex-CIA-Mitarbeiter ist dafür zuständig, den Laden sauber zu halten. für die Firma, wo er arbeitet.
So.
Für diese komischen Machenschaften, die er zu decken und auch die Machenschaften, ja, des ja. Protagonisten.
Dann die Frage, warum wurde der da eingesetzt, woher diese Connections, das wird dann auch noch geklärt im Laufe des Films, ne?
So sieht's doch aus.
Wollen wir das gleich sagen, oder?
Ja, klar.
Er ist halt der Ex-Mann der Präsidentin und der Sohn der Präsidentin leitet diese Scam-Abteilung.
Genau.
Und das ist halt auch so ein bisschen vom Aufbau her. Der Beekeeper kommt, er killt, er metzelt sich durch und er gelangt immer weiter nach oben sozusagen in der Hierarchie. Und es kommt halt dann irgendwie dann, also er bekommt dann die Information sozusagen, ja, es ist halt der Sohn der Präsidentin der Vereinigten Staaten, der sozusagen verantwortlich ist für die ganze Scheiße.
Und sie wissen aber auch gleich, dass sie es mit dem Beekeeper zu tun haben und dass mit dem nicht zu spaßen ist.
Also sie wissen, es gibt da so eine Geheimorganisation, über die redet man nicht. Das ist so ein bisschen, die existieren nicht wirklich.
Ja.
So eine absolute, ultimative Geheimorganisation.
Manche würden sagen Verschwörungstheorie.
Ja, so Deep State-mäßig halt. Der Beekeeper ist aber im Ruhestand. Also er ist Beekeeper AD sozusagen.
Mhm.
Und er greift dann sozusagen selbstständig. Er macht es dann seinem eigenen Moralempfinden nach.
Genau, aus persönlichem Interesse.
Genau, weil das gibt es auch mehrfach dann in dem Film, gibt es dann diese Gegenüberstellung von Gesetz und Moral. Also was ist richtig und was ist gesetzlich? Und das finde ich zum Beispiel sehr ansprechend. Ja. Sehr, sehr wichtig und sehr ansprechend. Weil Gesetz und Moral definitiv nicht immer dasselbe ist.
Genau.
Jetzt habe ich dich aber rausgebracht.
Nee, alles gut.
Bitte vielmals um Verzeihung.
Alles gut.
Mr. 2.0.
Dieser Typ, den er am Leben gelassen hat, von diesem ersten Scam-Laden, bekommt dann den Auftrag von dem Sohn der Präsidentin, dass er quasi den Beekeeper ausfindig machen soll. Er soll ihn suchen.
Ja.
Und gesagt, getan. Komischerweise finden sie ihn auch dann auf dem Grundstück, weil sie ihre Scams überprüfen sollen und dann überprüfen sie quasi ihre Opfer, fahren zu dem Grundstück, sehen sein Auto, ihn wegfahren und was machen sie?
Sie wollen ihn killen.
Erstmal knallen sie seine Bienen ab.
So, großer Fehler.
Ganz großer Fehler.
Du knallst nicht die Bienen des Beekeepers ab.
Fett.
So.
Kann man nicht machen. Aber dann wollen sie es genau wissen.
Ja, und er fickt sie alle.
Ja.
Er fickt sie einfach alle weg. Er fickt sie des Todes.
Auch gut dargestellt, finde ich.
Der Shootout nicht schlecht. Also auch so, wie er sich einen nach dem anderen holt. So ein bisschen so gut aufgebaut, die Szenerie.
Fand ich kreativ auch, ja.
Definitiv. Und dem Chöp so diesen kleinen Spasti-Jungen, der da angeblich das Sagen hat, so dem sägt er halt so die Fingerkuppen ab.
Genau.
Ne? Also eigentlich genau das, wie er es verdient hat.
Genau. Lässt ihn aber dann nochmal am Leben, aber auch nur aufgrund dessen, weil er ihn dann auf der Autobahn aus dem Auto zieht, während er mit seinem Boss telefoniert.
Genau. Den bedroht er dann?
Den bedroht er. Ihn wickelt er.
Fingerkuppenchip.
Genau, den Fingerkuppenchip wickelt er ein im Spanngurt, zurrt ihn fest, Auto, Motor, Start, Handbremse gelöst, Auto fährt, zieht den Chip runter die Brücke.
Tot.
Tot.
Also so, wie er es verdient im Endeffekt.
Ja, kam er nicht mehr davon.
Der Nuttensohn.
Genau.
Er macht einfach weiter, so arbeitet sich nach oben. Nächste Ziel, Hauptzentrale sozusagen von diesem Scam-Projekt.
Nee, die Beekeeper haben sich entschieden.
Stimmt, die schicken dann noch den aktuellen Beekeeper, ist aber eine BeekeeperInnen, eine BeekeepX-Ende.
Eine Beekeeperin.
BeekeepX-In. Wir wissen ja nicht, ob sie sich auch als Frau identifiziert.
Ach so, stimmt.
Ist ja eine Unterstellung von dir aus deiner privilegierten weißen Position.
Ja, sorry, ich nehme das zurück.
Ja.
Beekeep, was auch immer.
Beekeepende.
Die kommt,
macht Tankstelle. Macht Welle in einer Minute, er fickt sie, weil er ist halt doch ein Mann und sie ist eine Frau. So.
Aber sie kommt schon krass so. Sie kommt,
sie kommt richtig krass, macht Welle, Ding, zack, so. Aber er guckt so Patze, fickt sie weg so.
Schmeißt ihr einfach Honigglas auf den Kopf.
Ja,
so, sie fällt um, er zündet sie an.
Ja.
Thema erledigt halt.
So, Thema zu.
Die Beekeeper haben dann entschieden, sich neutral zu verhalten, weil die haben anscheinend gemerkt, er ist zu krass und
überkrass.
Ja. Wir sollten nicht mit seinen Bienen ficken, das sollten wir nicht tun. Genau, und dann sieht man auch in der nächsten Szene, wie dieser Ex-CIA-Typ Einsatzkräfte beordert, Söldner, ja, die instruiert und ihnen so das Programm des Beekeepers näher bringt, aufgebaut in komplexen Kasten und dass er aufopfernd bis zum Kopf des Bienenstocks sich vorarbeitet.
Immer diese Bienenmetaphern die ganze Zeit. Der ganze Film ist durchtränkt mit Bienenmetaphern und Hornissen und Ausräuchern und Dingen und den Bienenstock beschützen. Also der Bienenstock ist eine Metapher für die Gesellschaft, für den Staat, im Endeffekt für das Gemeinwesen. So, und er ist halt der Hüter des Gemeinwesens sozusagen. Und dann gibt es auch diese geile, wenn bei den Bienen, wenn eine Bienenkönigin sozusagen nicht den gewünschten Nachwuchs produziert, wenn sie fehlerhaft ist sozusagen, dann ist es die Aufgabe einer Arbeiterbiene oder einer Drohne, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall irgendeiner anderen Biene halt so, die dann halt Jason Statham symbolisieren soll, sozusagen die Königin auszutauschen, zu eliminieren.
Genau, auch im Wohle des Volkes.
Der Buntheit.
Volk der ist Vereinigung.
Volk. Kann man nicht mehr sagen. Im Wohle der Buntheit.
Okay, eingetragener Verein. Ja. Sind wir dann schon bei dem Sommerhaus? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube ja.
Sommerhaus. Ja, ist Finale, wa?
Ja, das ist, glaube ich, auch so aufgebaut.
Naja, es gab halt noch dann diese zweite Zentrale, die ja auch komplett zerfickt.
Ach ja, genau, dann, wo er dann diese FBI-Typen erstmal kampfunfähig macht.
Ja, er zerfickt halt einfach und dann kommt Sommerhaus.
Stimmt.
Und bei Sommerhaus, er zerfickt auch einfach. So im Endeffekt. That's it. So, mal ehrlich.
Also alles noch mal 10 und dann ist ungefähr das Gleiche.
Er metzelt sich halt. Es ist halt tatsächlich auch ein bisschen, das ist halt auch so schon, vielleicht kann man sagen, einer der Kritikpunkte, es wiederholt sich dann, es ist immer das Gleiche so mäßig. Ja. Ne? Also für mich war das auf jeden Fall so ein bisschen, das ist mir negativ aufgefallen. Ja. Also klar kann man bei jedem Actionfilm jetzt sagen, aber weiß ich nicht, das war dann für mich doch zu wenig Variation. Ja, immer wieder das Gleiche, abgespult. Naja, am Schluss, er ist halt dann, das ist total wild, also die sind dann da eingesperrt, die Präsidentin, ihr Sohn, die holen sich so total einen wilden Söldnertrupp.
Auch, und da finde ich es interessant, was du gesagt hast, dass der Regisseur Fast and the Furious und Suicide Squad gedreht hat, weil genau diese Neonfarben, ja, ich glaube, er hat versucht, das mit reinzubringen in diesen Söldnertrupp, weil die doch schon so Neonfarben gekleidet und so abstrakte Charaktere.
Der tatsächlich, also ich bin jetzt nicht der übergroße David Ayer-Kenner, muss ich sagen. Aber tatsächlich, wenn ich so über die Filme nachdenke, hat er immer wieder in seinen Filmen Figuren, die so gekleidet sind, tatsächlich.
Also ja, auch so diese Neon-Style und dieses Cyberpunk-mäßige.
Das zieht sich ästhetisch tatsächlich durch seine Filme ein bisschen durch. Ich kenne jetzt nicht seine ganze Filmografie, aber er doch.
Und da gebe ich dir recht, Bruder, weil das war in dem Film, war das so komplett fehl am Platz. Ich weiß gar nicht, was sie da verloren haben. Ja. So, als ob die einfach von einem anderen Set mal kurz reingesneakt sind, sag ich.
Stimmt. Unglaubwürdig. Wobei man sagen muss, das kann man ja durchaus, könnte man auch positiv sehen, als einfach so eine Art Überästhetisierung, dass man das einfach besonders stylisch und Ding machen will. Könnte man auch so sehen. Aber für mich war es auch eher out of place hat es gewirkt. Also für mich kam das jetzt nicht so geil rüber.
Wo mir das auch aufgefallen ist, ist in den Szenen bei diesen Scam-Läden, da war auch alles mit diesen Neonfarben und wurde auch so mit dieser Overacting wurde da gearbeitet.
Ja.
Aber da hat's gepasst, finde ich.
Ja, der Scam-Laden, den du betreibst, der ist ja auch ähnlich aufgebaut.
Ja, aber der ist seriöser. Also der wirkt auch seriöser.
Ja, ne?
Ja. Er wirft auch mehr ab.
Cool.
Und ich habe nicht mit Beekeeper zu tun.
Deswegen ist Podcast auch nur so ein Hobby.
Das ist nur
Side-Business.
Ja. Ja.
Ja, am Schluss, wir erfahren, die Präsidentin, die Mutter wusste nichts von den kriminellen Machenschaften. Ja. Sie ist eine ganz korrekte, der Hunter Biden, also der Sohn, wie heißt er?
Hunter Biden.
Der in dem Film.
Ach so, ja.
Hunter Biden.
Eben.
Ja, der soll eindeutig
Derek
Hunter
Danforth
Biden, soll Hunter Biden darstellen.
Ja, ne, also Derek Danforth.
Braucht man keiner was erzählen, dass der Autor nicht Hunter Biden im Sinn hatte dabei, wenn er einen Koksüchtigen mit Prostituierten fickenden kriminellen Präsidentensohn darstellt, dass man da nicht Hunter Biden im Kopf hat.
Mir hat halt der Laptop gefehlt in der Szene.
Der Laptop hat gefehlt, ja. Und halt auch, dass, also in dem Fall ist es eine Mutter, kein Vater, dass da, wobei Hunter Biden hat ja auch eine Mutter, dass da unschuldig, also dass man da, das ist nur der Sohn, der kriminell ist. Und das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht, ob man da, hat man sich vielleicht nicht getraut, dann einfach die Wahrheit zu sagen.
Ja.
Und so ein bisschen, aber ganz oben, da ist dann schon gut so. Es geht halt bis zu einem gewissen Punkt, aber weiter geht dann die Systemkritik nicht. Aber ob man das Systemkritik wirklich nennen kann, ist eh nochmal eine andere Frage. Aber
also wir haben ja eine amerikanische Präsidentin in dem Film. Wurde generell eigentlich schon mal ein amerikanischer Präsident schlecht dargestellt in einem Film?
Da müsste ich jetzt mit Sicherheit.
Ja?
Ja, mit Sicherheit. Da okay. müsste ich jetzt, aber weiß ich, auf Anhieb.
Vielleicht kann uns ja unsere
hast du mich jetzt
Community mal unter die Arme greifen.
Welche Community?
Na, die, die uns folgen.
Die, die wir bald haben werden. So. Die Millionen. Die sollten uns auf jeden Fall unter die Arme greifen.
Ja.
Und da einfach mal auf X reinschreiben in die Kommentare.
Genau.
Ob es so einen Film gibt. Ich bin mir sehr sicher, ich bin damit jetzt ein bisschen überrumpelt, aber ich bin mir sehr sicher, es gibt solche Filme.
Ich traue den Amis das nicht zu, dass sie das machen.
Ich schon.
Aber.
Weil es ist ja nicht die Amis. Es sind ja, gibt ja ganz viele Amis, die das System scheiße finden.
Ja. Aber es gibt nur ein Hollywood-Amerika.
Ja, aber nicht jeder Film ist eine große Big-Budget-Hollywood-Produktion. Ja. Es gibt viele Indie-Filme, es gibt viele auch kritische Filmemacher und so. Also, ja. Das auf jeden Fall. Aber gut, kann ja jemand reinschreiben.
Ja. Ja, Ende.
Zack.
Man sieht die Tochter noch, sie hat im Visier, er läuft davon. Er sagt die Frau kurz noch, entscheide dich, ob du fürs Gesetz oder
die Agentin,
für die Gerechtigkeit
genau, die, arbeitest. Die Tochter von der, ja genau.
Ja,
und sie lässt ihn gehen.
Genau,
sie macht das Richtige, das einzig Wahre. Und dann er geht einfach unter Wasser so.
Genau.
Er ist richtiger Aquaman.
Zieht seinen Hybrid-Taucheranzug an.
So, dann er verschwindet. Er ist halt so, er geht jetzt, er macht wieder eine andere Identität und so.
Ja.
Ich kann mir durchaus auch vorstellen, wenn der Film, ich weiß nicht, wie erfolgreich der lief, dass man dann da The Beekeeper 2 macht.
Zumindest sieht so aus, als hätten sie sich eine Fortführung offen gehalten.
Ja. Ja, weil er kann ja praktisch dann, er hat eine neue Identität, er könnte im nächsten Teil in Rio de Janeiro leben und man kann eine komplett neue Story wieder.
Aber ich weiß nicht, ob man da Bienen züchten kann.
Ja, ja, doch, warum nicht?
Ja, Klima und so.
Ich weiß nicht, ja, Klima. Gibt's das Klima überhaupt? Das Klima ist nicht echt. Kann man keiner was erzählen?
Nett.
Wie würdest du diesen Film bewerten?
Yo, also
ist schwierig, ne?
Ist echt schwierig, aber ich gebe dem Film 3 von 5 Bienen.
Okay.
Also ich muss ehrlich sagen, am Anfang hat er stark auf mich gewirkt. Also ich fand den stark. Ich war am Anfang echt bei einer 4 bis fast Mitte des Filmes und dann hat er auch stark nachgelassen.
Fand den Anfang auch stark,
ja. Und ja, also ist echt für eine 3 ist, also eine 3 ist schon noch gut für den Film. Ich fand ihn dann zum Ende hin im Gesamten so mittelmäßig.
Ich stimme dir mal wieder zu, der hat nachgelassen. Ich gebe dem 2 Sterne.
Okay.
Ich fand den tatsächlich nicht wirklich gut.
Ja.
Ich fand den Anfang auch stark und habe mir gedacht, so okay, ist ein solider Actionfilm, so auch jetzt nicht auf Meisterklassenbasis so.
Ja.
Halt ein solider Actionfilm, so einfach Hirn abschalten, Spaß haben, so. Ab der Hälfte des Films hat das mit dem Spaß dann bei mir nachgelassen.
Ja,
ich fand dann auch, Bruder, wann bist du zu Ende? So,
ja.
Ich wollte dann nicht mehr. Und das ist eine 3, guck mal, so direkter Vergleich, Bodyguard von Peking habe ich 3 Sterne gegeben.
Ja.
Das ist für mich ein geiler Actionfilm, den ich immer wieder gucken kann. Ich kann unmöglich The Beekeeper 3 Sterne geben, wenn der Bodyguard von Peking 3 Sterne hat.
Verstehe ich.
Darin steckt natürlich auch die Problematik des Bewertungssystems, das du so scheiße findest.
Ja.
Und darüber haben wir ja oft schon geredet. Und ich stimme dir ja auch zu. Es ist problematisch. Natürlich, man könnte jetzt sagen, eigentlich wäre es ein typischer Fall für 2,5 Sterne.
Ja, es ist halt, wenn du die Range größer machst, dann hast du natürlich, hast du mehr Spielraum.
Dann hast du mehr Spielraum. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist halt gerade, dass du eben nicht so viel Spielraum hast. Das zwingt dich ein bisschen kritischer zu sein. Das zwingt dich ein bisschen selber auch dich mehr zu hinterfragen. Ist das jetzt ein 2er- oder ein 3er-Film?
Das stimmt, ja.
Und das heißt ja nicht, schau mal, das Ding ist ja auch, das ist ja auch ein Irrglaube, zu sagen, 2 Filme, die haben 2 Sterne, die sind gleich gut.
Ja.
Nicht unbedingt.
Ja, stimmt.
Die sind halt nicht weit auseinander, aber der eine kann trotzdem besser sein als der andere.
Genau, deswegen daher wäre halt die größere Range, denke ich, besser, um halt den Spielraum besser zu nutzen und detaillierter zu werden.
Ja.
Gut, aber ich bin auch in dem Punkt bei dir, dass wenn man sagt, man hat einen kleineren Spielraum, man muss sich halt irgendwo festlegen und dann muss man halt gewisse Dinge nochmal hinterfragen oder
Da
nochmal mehr ins Detail.
Und ich finde halt zum Beispiel sowohl Bodyguard von Peking als auch Leon, wenn wir jetzt so Actionfilme nehmen, von Action-Movie-Stars, finde ich halt beide schon deutlich besser.
Krass, und ich hatte nicht mal die CGI des Todes überzeugt bei Beekeeper.
Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Das CGI war schlecht in diesem Film, das sah billig aus und das ist auch einer der Gründe. Es ist so ein typischer moderner Actionfilm halt. Ich finde auch diese Rolle der Tochter, diese etwas leicht dicklichere Schwarze, also sorry, auf mich, ich weiß ja nichts. Ich bin nur ein dummer Hauptschüler, ein weißer, alter, degenerierter Cis-Mann. Was weiß ich schon? Aber auf mich wirkt es ein bisschen wie so, das war so die Quote, die musste erfüllt werden.
Ja.
Wir nehmen eine unattraktive Schwarze für die Rolle.
Ja, es ist halt wieder die Hollywood-Grundvoraussetzung, damit der Film überhaupt stattfindet.
Ich fand diese ganze Rolle sinnlos, diesen Charakter sinnlos und extrem annoying,
ja,
muss ich sagen.
Und da auch nochmal, um auf die CGI...
Das CGI war schlecht.
CGI-Effekte einzugehen, ich sehe das ganz genauso. Also ich finde das beschämend, 2024 noch so schlechte Effekte.
Aber Bruder, CGI ist immer schlecht. Verstehst du das nicht? CGI ist
ja
schlecht.
Sehe ich nicht so. Es kommt drauf an. Also wie gesagt, ich kannst du nochmal wiederholen, ich sehe das ähnlich wie bei Autotune. Wenn das dezent und gezielt eingesetzt wird, dann kann das schon richtig nice sein.
Also Bruder, wenn du einfach eine simple Explosion hast, da mach ich doch keinen Computerdreck, da jage das verfickte Haus in die Luft und das sieht geil aus.
Ja, klar, kann man so oder so sehen.
Also, Christopher Nolan hätte das Haus in die Luft gejagt.
Ja, natürlich. Sieht geil aus. Ich bin der Meinung, man kriegt das auch mit CGI gut hin. Aber
sollte man nicht machen, meiner Meinung nach. Man sollte Häuser
wie gesagt, wenn ein Film aus den 90ern...
Klingt ein bisschen komisch, wenn der Kindergarten Anzünder sagt, man sollte Häuser in die Luft jagen. Ne?
Ja, mich wundert nichts.
Praktische Effekte, Freunde, praktische Effekte.
Ja, sowohl als auch. Hauptsache, es sieht geil aus.
Als auch, als wohl.
So.
Würdest du sagen, dass der Film eine politische Dimension hat?
Eine politische Dimension in der Außenwirkung?
Also würdest du den als politischen Film bezeichnen?
Vielleicht mit politischen Einflüssen, ja. Aber auch aufgrund der...
Weil es gibt ja schon so diese Andeutungen, Deep State zum Beispiel. Es gibt irgendwie was, irgendwelche Organisationen im Verborgenen.
Ja.
Genauso der korrupte Präsidentensohn.
CIA, FBI,
so diese ATF. Geheimdienste und so, wo dann auch immer irgendwie nicht ganz klar ist, so, ja, das Gesetz, aber Präsident und korrupt und Ding und wo steht man eigentlich und so.
Ja, nachdem wie auch das Secret Service runtergemacht wurde.
Zu Recht.
Tja.
Da war der Film sehr vorausschauend.
Kann sein, aber ich frage mich halt, in welche Richtung das geht oder wie er halt in der Außenwahrnehmung wahrgenommen wird. Ne?
Ja, als rechter Film, ganz klar.
Ah, okay, recht?
Ja, ganz klar. Also vielleicht mal grundsätzlich, solche Filme, in denen du solche starken Helden hast, das sind immer rechte Filme. Also,
toxisch maskulin.
Ja, toxisch maskulin würden die Degenerierten dazu sagen.
Ja.
Aber jetzt auch, wenn wir es neutral bewerten, ich würde auch sagen, das sind rechte Filme. Also auch ohne das runtermachen zu wollen, ohne rechts, ohne das bewerten zu wollen.
Ja.
Ich würde das auch als rechte Filme einstufen. Vielleicht, vielleicht können wir das ein bisschen, den Talk an der Stelle ein bisschen allgemeiner mal aufziehen. Wie würdest du denn eigentlich links und rechts voneinander unterscheiden? Also jetzt nicht diese Mainstream-Medien-Scheiße, links ist gut, rechts ist böse, das ist halt Propaganda-Bullshit. Aber jetzt so wirklich auf neutral, ohne sich auch auf eine Seite zu schwingen oder so einfach. Was ist das Wesentliche, auch ein bisschen abstrakter, nicht so sehr tagespolitisch, die Partei, sondern woran macht man eigentlich fest, was ist links, was ist rechts? Ist eine interessante Frage, die man sich öfter stellen sollte.
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, woran man das ausmacht. Ich habe gelernt, dass man das gesagt bekommt. Also ich kann mich nur nach den Leitmedien richten.
Sollte man auch sich nach denen richten?
Das sei mal dahingestellt. Das sind halt die Informationen, die ich von offizieller Stelle bekomme.
Verstehe. Okay. Also mein Gedanke dazu wäre, dass das Rechte grundsätzlich dieses Individualistische ist, dieses starke Individuum, dieser Einzelne, der irgendwie besser, schöner, klüger, stärker, was auch immer ist als die Masse, der irgendwie besser ist und der so sein Ding macht. Dieser Fokus auf den Einzelnen, Besonderen, der nicht ist wie alle anderen und sein Ding macht.
Okay.
Das ist so dieses Rechte. Und das Linke würde ich definieren als eher dieses gesamtgesellschaftliche, auf Gleichheit ausgerichtete, so die Menschen sind gleich und eher das Strukturelle, wir müssen das System hinterfragen, das System, die Gesellschaft und so weiter. Und deswegen sind diese Actionhelden, diese klassischen, grundsätzlich rechts und auch Superhelden zum Beispiel, sind grundsätzlich rechts.
Das ist interessant, ja.
Weil es ja immer sozusagen einer ist, der es richtet.
Ja.
Und die Menschen sind ja, die Masse der Menschen sind nur Statisten.
Mhm.
Und das ist die linke Kritik am Rechtssein generell oder an rechten Filmen auch so dieses, die Masse ist Beiwerk, tatenlos, schaut nur zu, lehnt sich zurück, frisst Popcorn.
Okay.
Und der Messias, der Erlöser, der macht alles, regelt die Probleme für euch. Und die Linken sagen, nein, wir müssen sozusagen eine systemische Lösung finden, die für alle funktioniert.
Im Kollektiven.
Genau. Das Problem jetzt hierbei, sage ich dir, warum diese linke Kritik unredlich ist, wenn man es so sagt, so wie ich es jetzt erzählt habe, dann würde man natürlich zustimmen. Die haben recht, so mit ihrer Kritik.
Ja, Okay.
Was daran aber unredlich ist, ist die Tatsache, die Rechten, also aus rechter Perspektive, es ist gar nicht so gemeint, sondern es ist so, dieses, der Einzelne richtet es, heißt, es ist immer, es wird ein Einzelner, der irgendwie besser ist, gezeigt. Und das ist so dieses Vorbilddenken.
Okay.
So, du, ich sehe irgendjemanden, der ist schöner, reicher, irgendwas als ich, irgendwas, was mich interessiert, was ich besser sein will, ich sehe den. Und anstatt jetzt den zu haten und zu sagen, ach, dieser Hurensohn, dieser Hurensohn, was, der hat, was ich nicht habe, fick ihn, nimm ihn alles weg. So, ich kann entscheiden, so nein, ich kann hier oder da mich noch verbessern und ich kann über mich selbst hinauswachsen anhand des Vorbilds, das ich habe.
Okay.
Und das ist die rechte Denkweise per se.
Okay.
Diese Vorbild und den Ansporn zu geben, über sich selbst hinauszuwachsen.
Okay.
So. Und willst du dazu was sagen oder kann ich weiterreden?
Ja, alles gut. Bruder.
Also ich würde nicht sagen, zum Beispiel, dass das eine oder das andere das einzig wahre ist. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir beides brauchen.
Ja.
Dass wir diese Vorbilder brauchen und dass wir diese systemische Veränderung brauchen.
Genauso.
Das muss Hand in Hand gehen. Also für mich auch sowieso, links und rechts, eigentlich muss Hand in Hand gehen, weil wir beides brauchen.
Ja.
Deswegen diese ganze Diskussion, diese ideologisch aufgeladene Diskussion ist so verlogen in meinen Augen.
Ja, ist es auch. Und was halt auch die Zeit immer gezeigt hat, dass das auch egal, welche Extreme es sind, halt die Extreme immer zu dem Problem führt. Egal ob links oder rechts oder meinetwegen auch, keine Ahnung, Extremisten aus der Mitte. So.
Ja, die Mitte ist ja, also die sogenannte Mitte, das ist ja sowieso das Schlimmste, also was wir im Moment haben. Wobei, ob das die Mitte ist, ist fraglich. Also in meinen Augen sind das alles Linksextreme, aber gut, was weiß ich schon. Wobei auch das, auch da tappe ich manchmal selber noch in die Falle. Auch da müsste man differenzieren sogar. Sind es wirklich Linksextreme? Weil, wenn du mich jetzt zum Beispiel fragen würdest, ob ich links oder rechts bin, kann man ja mal richtigen Real Talk hier machen an der Stelle. Dann würde ich gerne differenzieren. Ich würde das differenzierter sehen, als einfach nur zu sagen, ich bin ein Linker, ich bin ein Rechter.
Ja, das finde ich gut.
Nämlich, was meine ich damit? Ich würde unterscheiden.
Da sind wir schon mal weg von der Schublade.
Ja. Gut, in der Schublade ist immer so oder so, aber I don't give a fuck.
Ja.
So, wen juckt's, Alter? Das Ding ist, ich würde unterscheiden zwischen einerseits zwischen Kultur und andererseits zwischen Struktur, also das Politische als Überbegriff, aber ich würde unterscheiden dann in einmal das Kulturelle, also woran glauben wir, was haben wir für Werte und so weiter. Und auf der anderen Seite das Strukturelle, also wie sind wir politisch strukturiert als Gesellschaft.
Ja.
Und da würde ich zum Beispiel sagen, das Beste für Deutschland, das Beste für unsere Zukunft wäre, wenn wir, das, was das Kulturelle angeht, rechts sind, und zwar deutlich rechts, also im Sinne von Hierarchie, Vorbilder, wir brauchen Führung im geistigen Sinne, was Werte angeht. Die Menschen sind komplett orientierungslos.
Mhm.
Die Menschen brauchen Orientierung, sie brauchen Führung. Auf dieser, auch Kunst zum Beispiel, ne? Kunst ist ja auch so ein typisches Beispiel von eigentlich aristokratisch. Also irgendein Künstler mit einer Vision, der macht ein großes Kunstwerk.
Ja.
Und das ist so total antidemokratisch eigentlich. Demokratische Kunst, gibt es ja auch dieses Schlagwort, Demokratisierung der Kunst. Was heißt das eigentlich? Das ist das, was Netflix macht, indem man einfach auswertet, Alter, mit Algorithmen, wo die Menschen stoppen, stehen bleiben und dann lässt man eine KI irgendein fucking Skript schreiben. So.
Okay.
Das ist die Demokratisierung der Kunst, ist das Ende der Kunst.
Ja.
Kunst ist per se antidemokratisch. Wer das nicht kapiert, ist einfach nur dumm.
Ja.
So. Und jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet, aber das Thema berührt mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Hilf mir mal auf die Sprünge.
Bei der Einordnung. Strukturellen und kulturellen.
Kulturell an der Stelle auf jeden Fall rechts.
Ja.
So. Strukturell links. Strukturell würde ich mich sehr weit links sehen. Und was bedeutet es, strukturell links zu sein? Es bedeutet, gegen eine Konzentration von Macht in den Händen weniger zu sein. Also für Dezentralisierung in der politischen Struktur. Und wir sind ja in einem System, das immer mehr zentralisiert.
Mhm.
Also Berlin gibt Macht nach Brüssel ab. Brüssel sagt, naja, eigentlich Weltregierung noch besser und so weiter.
Ja.
Also hier immer weiter zentralisieren. Das ist Faschismus. Also wir brauchen eine Dezentralisierung. Strukturell links, kulturell rechts. Das ist für mich das Wahre. So, da haben wir dann auch dieses links und rechts. Eigentlich ist es, geht es Hand in Hand, wenn man beides richtig versteht.
Okay.
So würde ich das sehen. Aber ich bin nur ein dummer Hauptschüler. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Ja, da gibt's viel klügere Leute. So, hört denen zu.
Ja, vor allem in den Leitmedien.
Genau denen.
Ja, Bruder, ich danke dir. War sehr informativ.
Bitteschön. Hast du dazu eine Meinung? Also dieses Links-Rechts und Ding?
Ja, eine Meinung habe ich sicherlich.
Ja, du bist einer. Du behältst die Meinung für dich.
Du lässt
mich ins Feuer laufen.
Nee, ich sag dir immer wieder, du machst das Feuer selber an. Nee,
ficke dieses Feuer.
Und ich mag diese Begrifflichkeiten gar nicht mit links, rechts.
Aber
ich verstehe das.
Ja, es ist aber wichtig, also die gibt's ja.
Ich verstehe das.
Deswegen ist so eine Differenzierung wichtig, damit die Leute das mal besser verstehen.
Absolut. Und ich meine, der allgemeine Konsens draußen und so weiter. Ich verstehe das alles so. Aber ich persönlich, ich halte davon nichts. Ich bin immer noch, ich will jetzt sagen, bewährte Menschen, ist aber auch blöd gesagt, aber es ist immer noch irgendwie auf Respekt und Freundlichkeit.
Ja, man bewertet aber Menschen.
Ja, natürlich bewertet man Menschen.
Natürlich macht man das.
Und bei mir passiert es auf anderer Ebenen wie auf politischen Gesinnungen so.
Ja, das sowieso. Also wer genau. Mit jemandem nicht redet, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich sage jetzt, ich bin ein Rechter, ein straighter Rechter,
ja,
und du sagst, du bist ein straighter Linker, dann bin ich mit dir trotzdem cool.
Aber das würde ich niemand sagen, das ist genau der Punkt.
Ja, ich auch nicht.
Ich bin weder straight links,
darum geht's ja nicht.
Bin ich straight rechts. So.
Nein, aber wenn jetzt einer zu mir kommt und er sagt, er ist ein straighter Rechter oder ein straighter Linker, ich würde mit beiden reden.
Ja, klar,
ich habe kein Problem damit, weil okay, cool, ist so.
Ja.
Ich würde halt hinterfragen, warum ist das so? Ich würde meine Ansicht sagen und so, aber ich würde deswegen niemals diesen Film machen, den diese ganzen Schwanzlutscher da draußen machen, Alter. Nicht.
Also wenn du mich nach meiner politischen Einstellung fragen würdest, ich kann mich nicht einem Lager zuordnen, so. Weil ich sehe Argumente, Aspekte von der einen Seite, ich vertrete Werte, Aspekte von der anderen Seite.
Ja, auf jeden Fall jenseits von links und rechts.
Auf jeden Fall jenseits von links und rechts.
Auch mein Film, definitiv.
Und auf jeden Fall weit weg von dem ganzen extremen Scheiß, von links oder von rechts, so.
Ja, extrem. Für mich ist es halt extrem, das, was der politische Mainstream macht. Also anderen die Meinung zu verbieten, andere zu canceln.
Auch das meine ich, weil
anderen zu machen, du bist in der Partei, du verlierst deinen Job. Das ist für mich extrem.
Ja, das ist für mich auch extrem. Für mich ist das auch extrem.
Ja.
Absolut.
Naja, scheiß auf die. The Beekeeper, ein in dem Sinne rechter Film, weil er, also ich meine das jetzt neutral, ernst gemeint, ein rechter Film, weil er uns eben dieses starke Individuum zeigt, der alleine gegen dieses korrupte, verlotterte System vorgeht.
Ja.
Er zeigt uns keine politische Lösung, er zeigt uns keine gesamtgesellschaftliche Lösung, er zeigt uns nur, der Einzelne nimmt es in die Hand. Der Film strotzt ja auch nur so von Selbstjustiz.
Ja.
Auch eher etwas, was man rechts zuschreiben würde.
Ja.
Also in dem Sinne, und ich meine das ganz neutral, eher ein rechter Film. So.
Ja.
Aber leider kein guter. Hat nichts mit seiner politischen Ausrichtung zu tun. Es gibt auch gute rechte Filme.
Nee, der ist nicht so gut. Er hat stark angefangen, stark nachgelassen.
In dem Sinne, hast du noch was zu sagen?
Ja, folgt uns auf X, ehemals Twitter.
Folgt uns auch auf Y.
Folgt uns auf XY. Folgt uns auf TikTok.
Yes.
Folgt uns.
Peace.
Ciao.